Liebe Hörerinnen und Hörer vom Pflaster, wir schreiben Nummer 22, es ist der 13. Juni 2013. Noch immer liegt halb Deutschland und vielleicht auch einige Landstriche Österreichs unter Wasser. Christian und ich funken einander quer über diesen großen Teich an, mit Hilfe einer Technologie, die, wie wir seit kurzem wissen, von der NSA aufs Freundlichste überwacht wird. Hallo Christian.
Hallo Stefan.
Heute haben wir zur Abwechslung kein Thema, das sich auf David Graeber oder Sharon Lanier reimt. Das wird wiederkommen.
Schade.
Ja. Lass uns über Hegel reden, Christian.
Ja, mal los.
Ja, da muss nicht sein. Was gibt es denn so für Themen, die rumliegen?
Du hast es mit dem NSA-Geschichte schon begonnen, oder?
Das war ja nur meine gekonnte Einmoderation.
Ja, Prisma.
Prisma.
Und wie heißt der? Der Whistleblower.
Googeln statt denken, lieber Christian, googeln statt denken. Ed Snowden. Mhm. Edward Snowden heißt, weil das können Sie alle selber nachschauen. Interessant wird, dass gerüchteweise auch Österreich unter den Nationen ist, die ernsthaft darüber nachdenken, ihm Asyl anzubieten. Und zwar vermittels eines Antrages der Grünen im Nationalrat.
Oh.
Ja, das ist erfreulich. Eine realistische Einschätzung dazu ist, es wird eh nicht durchgehen, weil die SPÖ stellt den Bundeskanzler, die sonst vielleicht mitziehen könnte und will sich nicht mit unseren amerikanischen Freunden verscherzen.
Hm.
Frage, interessant wäre, ob die Grünen diesen Antrag auch stellen würden, wenn sie selber diese Art von Verantwortung hätten. Was sagst du? Glauben wir den Grünen, dass sie das ernst meinen, oder ist das eh nur eine Geste? Symbolpolitik?
Naja, ich meine, ich finde so die Asylgeschichte, ich meine, wenn es Auslieferungsverträge gibt und politischen Druck gibt, auf das kommt es darauf an, wie dort, wo man ist, gerade aufgestellt ist, damit umzugehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Österreich so einfach ist. Also ich würde mich irgendwo verstecken, wo es erstens ganz viele Leute gibt, wo man sich auch für kurzfristig tatsächlich verstecken kann und wo vielleicht ein paar Verbündete gibt.
Mit anderen Worten, du würdest dich dort verstecken, wo der Herr Snowden eh schon ist.
Weiß ich nicht, vielleicht.
In Hongkong.
Mhm.
Nochmal eine kurze Zusammenfassung für diejenigen Hörerinnen und Hörer des Pflaster, die letzten 2 Wochen unter einem Busch verbracht haben. Ein 29-jähriger technischer Assistent, also sprich Leiharbeiter, der für die CIA Zuträgerdienste gemacht hat oder für die NSA oder für beides.
CIA, ich habe ihn so als Sysadmin verstanden, oder?
Ja, aber eben der nicht direkt ein Staatsangestellter war, sondern über eine externe Firma angemietet war, hat irgendwann genug gehabt von dem, was er da tun konnte von seinem Arbeitsplatz aus, nämlich wie er lustig war, Leuten beim E-Mail schreiben und telefonieren zuzuschauen und zuzuhören. Und hat gewhistleblowt. Wie sagt man? Blies das Pfeiferl in diesem Zusammenhang. Von Hongkong aus, weil dort das Auslieferungsrecht irgendwie lustig und kompliziert ist. Und weil Hongkong aufgrund seiner politisch speziellen Lage ein besonders sicheres, besonders idiotensicheres Recht auf freie Meinungsäußerung hat.
Okay.
Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Ding, die Geschichte von Hongkong und Asyl. Das ist ja ziemlich spannend und überhaupt nicht lustig. Aber ja, dort sitzt er jetzt und
wieso, was weißt du über
Nein, das ist ja, wie gesagt, wirklich ein eigenes Thema, das keine Tangente zur Snowden-Geschichte hat. Aber die Kurzfassung ist, Hongkong, wie es ist, gibt es ja nur, weil die Briten Ende des 19. Jahrhunderts Tee haben wollten und China nicht schnell genug Tee liefern konnte. Und die Briten in China versucht haben, den wirtschaftlichen Druck dadurch aufzubauen, dass sie massiv Opium ins Land geliefert haben.
Ja.
Also Opium gegen Tee, das wollte dann der chinesische Kaiser irgendwann nicht mehr. Dann gab es diesen berühmten Opiumkrieg. Und China hat den sowas von verloren und hat unter anderem eben das Zugeständnis machen, dass in dieser für die britische Handelsmarine praktisch gelegenen Bucht eine Handelsstation aufgemacht werden darf, die nicht zum Territorium des chinesischen Kaisers gehört. Und seitdem gibt es Hongkong in diesem Sinne, wie wir es heute verstehen, und also als Produkt von einem ziemlich grauslichen, blutigen Kolonialkrieg, der auch noch von den Bösen in dieser Geschichte, wenn man so will, gewonnen wurde, wenn man jetzt mit Kinokategorien kommen will. Und dadurch hat sich Hongkong eigenständig entwickelt. Und als England das vor ein paar Jahren zurückgegeben hat an China, war eine der Dinge, die sie eben sichergestellt haben, auf Druck vor Ort, dass es eine besonders deppensichere Regelung gibt für freie Meinungsäußerung und so. Mhm. Obwohl das Ding an National, also an die Volksrepublik, nein, es ist ja nicht die Volksrepublik, sondern an Peking quasi zurückgegeben wird als eigenes Staatsgebilde.
Okay.
Peking sitzt ja quasi auf zwei verschiedenen Staaten, der VR und Hongkong.
Ja.
Ja, das ist jetzt der kurze Ausflug ins Handbuch des unnützen Wissens. Jedenfalls sitzt der Herr Snowden dort und wird von den amerikanischen Medien zwischen MSNBC und Fox News zum Teil aufs Grauslichste verunglimpft. Es geht so weit, dass sie den YouTube-Kanal seiner Freundin, die Pole Dance, also an der Stange sich regeln für Frauen, unterrichtet, als Beweis für den unamerikanischen Charakter dieses Pärchens und so weiter. Und zwar eben nicht nur Fox News, sondern auch MSNBC.
Die klassischerweise die Liberalen sind.
Die klassischerweise die tendenziell eher Liberalen sind. Auch die hatten in einer Diskussionssendung jemanden, der was davon geredet hat, dass Snowden ein, ich zitiere, Weasel wäre.
Ah, das ist Weasel, das ist doch so die klassische Verunglimpfung für Linke oder für Liberale?
Na, für einfach nur Leute mit ungefestigter Moral. Ungefestigter. Also so dieses opportunistischer Schleimer, so auf die Art. Ah, okay. Wo man sich fragen muss, inwiefern ist jemand ein opportunistischer Schleimer, wenn er einen gut, extrem gut bezahlten Job aufgibt, weil er eine Fehlentwicklung öffentlich bekannt machen möchte.
Mhm.
Also du glaubst auch nicht, dass das in Österreich funktioniert, dem Herrn Snowden Asyl zu gewähren?
Ich weiß nicht. Also kann mir nicht vorstellen, dass bei uns Auslieferungsgesetze da so, also wenn die tatsächlich einen Haftbefehl haben, einen internationalen oder sonst irgendwas in der Art, ob Österreich da irgendwas tun kann. Also das täte mich wundern.
Asyl
vielleicht.
Eben, das meine ich ja Asyl.
Ja, eben Asyl. Ja.
Du kannst, weil meines Wissens toppt Asylrecht. Auslieferungsrecht, ja. Also,
okay.
Wobei, da bin ich kein Oberexperte und ich ersuche unsere lieben Hörerinnen und Hörer darum, uns an schmitzer@mur.at oder pflaster@mur.at eine Mail zu schreiben, wenn jemand von euch uns dahingehend beauskunften kann. Ja, dankeschön.
Okay, gut.
Haben wir dieses. Fragt sich nur, wenn die CIA alles mitliest, was so unterwegs ist, ist ja übrigens keine neue Entwicklung. Es gab schon einmal die Entwicklung, dass damals die NSA bis in die 70er Jahre hinein versucht hat, Auslandskorrespondenzen und Auslandstelegramme der US-Amerikaner mitzulesen, weil das ist ja der Auslandsgeheimdienst, und zu sagen, ja, wir nehmen das Recht, das uns erlaubt, Ausländer zu bespitzeln, um Inländer zu bespitzeln.
Mhm.
Das wurde 1975 oder so in der Zeitgegend von einem Senator namens Church abgesägt, dieses Vorgehen. Der Herr Church hat die Church-Kommission gehabt, mit der er diese Praxis abgestellt hat. es war ein großer Skandal, dass die Öffentlichkeit da drauf gekommen ist. Und von diesem Zeitpunkt an bis in die Ära Bush hinein haben sich die, hat sich der Auslandsgeheimdienst der jeweilige benommen und den Amis, den amerikanischen Staatsbürgern nicht nachspioniert. Und jetzt, seit der Ära Bush, tun sie das wieder. Lustigerweise ist das Einzige, was sich seit der Ära Bush geändert hat. In der Ära Bush war das, was sie getan haben unter Bush, nach geltendem amerikanischen Recht illegal. Unter Obama haben sie das Problem erkannt und die Gesetze geändert, sodass es jetzt legal war.
Ja, also im Wesentlichen diese Klasse, wo dieser Patriot Act auch reinfällt.
Ja, wobei,
im Grunde sind,
wobei der
Patriot alles ist erlaubt, solange irgendjemand sagt, es nützt.
Wobei der Patriot Act ist jetzt ein anderes Gesetz, meines Wissens, aber ja, so ungefähr.
Ja,
so viel zum Infallible Chocolate Jesus, um es mit
den Worten zu sagen. Das Lustige ist ja, was sozusagen die Tatsache, dass Ausländer auch elektronisch und per E-Mail-Verbindungsdaten und so ähnlich aufgezeichnet werden, war ja schon zugegeben. Ne? Das war tatsächlich der Punkt, wo bis jetzt sozusagen die Amerikaner sind gesetzlich geschützt, ja, dass diese Daten sozusagen durchsucht werden. Und das ist ja eigentlich sozusagen das eine Ding, wo es halt Belege dafür sind. Ne? Das andere war schon öffentlich eigentlich vorher schon. Ne?
Ja. Wobei, ja, es geht uns wie den Klientelstaaten
im alten Rom. Der Jakob Appelbaum schon betont vor in etwa einem Jahr bei allen seinen Reden. Wie irgendwie das erste oder zweite Pflaster auch davon erzählt hat. Ja, gut. Was regt uns sonst noch auf?
Oder? Die Wahrheit regt uns auf, lieber Christian, die Wahrheit.
Die Wahrheit.
Ja, um was nicht zu sagen, Wahrheit? Die ganzen Kampffighter-Chats. Du kennst das Video.
Oh.
Ich werde es dir nachher schicken. Ich werde mich kurz, bevor ich sage, was mich noch aufregt, schneuzen.
Na, mach das mal.
Bitte um Entschuldigung, erzähl inzwischen unseren Hörerinnen und Hörern einen Witz, damit man das unendlich grausliche Getöse meiner Nase nicht hören muss.
Ein Witz. Nein. Oh Gott. Es war jetzt wirklich laut.
Zu spät für den Witz. Mhm. Aber dafür spüre ich meine Stimmbänder wieder, wenn ich den Mund öffne. Also, die Wahrheit und die Kampffighter-Jets gehen uns auf den Wecker. Oder? Weil wir, wie wir wissen, in Salzburg Frank das Hirn Stronach beziehungsweise halt seine Fraktion eine Beteiligung an der Salzburger Landesregierung gekriegt hat, gemeinsam mit ÖVP und Trommelwirbel, den Grünen. Genau. Und das erfreut uns auch unglaublich, oder zumindest mich, für die Beteiligten auf Seiten der ÖVP und der Fraktion Stronach. Aber mit den eigenen Freunden oder Leuten, die man manchmal dafür hält, darf man doch wohl härter ins Gericht gehen als mit Passantinnen und Passanten. Und so darf ich bitte die Grünen fragen, wo sie denn angerannt sind, dass sie sich das antun. Was ist deine Meinung? Wo sind sie angerannt?
Ich weiß es nicht. Ich habe heute das Interview auf Ö1 gehört von der, wie heißt sie, die Chefin?
Der Chefin von den überhaupt den Grünen oder von den...
Ja, Rösler, oder? Astrid Rösler?
Ja. Also von den Salzburger Grünen?
Von den Salzburgern, ja. Und die okay. hat erzählt von den Koalitionsverhandlungen und sie hat einfach gesagt, der Chef von der lokalen Partei Salzburg, der war okay. Meier heißt er oder so, ne? Martin Meier oder
was? Und was meinst du? Also du fasst jetzt eine Äußerung zusammen und gibst sie nicht wörtlich wieder, weil das wäre ja nun entsetzlich.
Na, so ungefähr so im Sinne von, er hat eine Unabhängigkeit von dem Chef vom Stronach demonstriert und glaubwürdig machen können. Das Programm hat viele vernünftige Angebote für die Grünen beinhaltet. Und also im Grunde, eigentlich war die Aussage, der ist nicht wieder Stronach und der Stronach wird dem auch nichts reinreden können. So. Irgendwie, das war irgendwie so der Tenor aus dem Interview.
Das ist jetzt wirklich eine Hoffnung.
Ja.
Also was haben wir für Fraktionsverteilungen? Der Herr Haslauer, der neue Landeshauptmann, Wirtschaft, Tourismus, Arbeitsmarkt, Gemeinden und Bildungswesen, also irgendwie einen bunten Strauß an Sachen, die bei genauerem Betrachten nichts miteinander zu tun haben. Der Stronach-Mann, was hat der gekriegt? Wohnung und Verkehr, kann das sein? Habe ich das richtig?
Ich hab da keinen Artikel dazu. Schick mir einen Link oder so.
Ja, das ist eh nichts anderes wie das, was du gehört hast. Mhm. Wie dem auch sei, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte lasst uns auch dahingehend wissen, was ihr davon haltet. Meiner Meinung nach jedenfalls ist es für eine sich irgendwie fortschrittlich definierende Fraktion, wie die Grünen es ja irgendwie ihrer Geschichte nach sind und ihrem Selbstverständnis nach sind, unanständig in die Koalition, wie regional spezifisch auch immer, mit Angehörigen einer Fraktion zu gehen, die mehr oder weniger offen die Abschaffung und Aushöhlung der Gewerkschaften betreibt und dem Kult des starken Mannes und des, also muss nicht Stronach selber sein, reicht auch einfach die Unternehmerpersönlichkeit, der Selfmade Man, die diesem Kult huldigt. Mit so etwas hat man sich nicht ins Bett zu legen. Und wenn man es tut, dann soll man sich nicht wundern, wenn man Filzläuse respektive Wählerinnen und Wählerschwund kriegt.
Ja.
Würde ich sagen.
Wobei, ich weiß nicht, ich meine, es hat da im Vorfeld, hat es dann schon irgendwie auch so Stimmen gibt, so irgendwie, wenn die Grünen jetzt wieder irgendwie die Verantwortung nicht wahrnehmen, dass sie doch ordentlich Stimmen bekommen haben, aber wieder aus einem wehleidigen Grund sozusagen vor der Regierungsverantwortung zurückgeschrecken. Diese Erzählung war ja auch schon da vorher. Ja? Und ja, das ist, glaube ich, auch nicht gut.
Ja, nur es ist einfach unwahr. Also es ist einfach Blödsinn. Wenn ich bewerbe mich ja nicht um ein politisches Amt mit der Aussage, ich werde, wenn, also keine Ahnung, wenn wir zwei oder wenn wir zu fünft wo sind und einer von uns sagt, lass uns doch Schliwowitz kaufen und ein anderer schlägt vor, lass uns Rotwein kaufen, und dann will ich doch, wenn ich sage, ich hätte gerne Rotwein, dann will ich doch Rotwein und nicht etwa ein grausliches Gesupp aus Bier und Schnaps oder so. Das dann, verstehst du mich?
Ja.
Also, das war jetzt wohl nicht die durchdachteste aller Metaphern, wie ich zugeben muss, liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigung bitte, ich bin zu lang weg aus der Heimat, dann fällt das Denken schwer.
Also diese Rhetorik von Politik und repräsentationelle Demokratie, das hat was mit der Kunst des Kompromisses zu tun, die ist ja völlig am Arsch vorbei, oder wie?
Also für meine Begriffe ist es so, dass wenn man dieses, man kann natürlich Politik als Verwaltung verstehen und sagen, ja, es bewerben sich Leute darum, dass die allgemeinen Anliegen irgendwie zu verwalten und wie sie dann verwaltet werden, das entscheiden eh die Sachzwänge. Das ist das Modell, nach dem Österreich die letzten 25 Jahre regiert wird. Soll sein. Die Grünen spielen da jetzt mit. Nach diesem Modell ergibt es für die Grünen unbedingt Sinn, in diese Koalition mitzugehen, damit es nicht heißt, sie würden sich wieder der Verantwortung erwehren. Ein anderes Modell von repräsentativer Demokratie wäre, dass es wirklich Programme gibt, die umgesetzt werden sollen. Und wenn ich mich mit einem Programm bewerbe und nicht die realistische Möglichkeit habe, dieses Programm umzusetzen, na, dann lasse ich lieber einen anderen Koch seinen Brei panschen, weil viele Köche verderben bekanntlich und so weiter und so fort. Das wäre ein Ansatz, wie Politik funktioniert, der bis circa 1986 in Österreich funktioniert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo in der FPÖ Haider an die Macht kam und so weiter.
Ja.
Das ist das unterschiedliche Politikverständnis. Und nachdem die Grünen, das meinte ich vorhin, wenn die Grünen sich als fortschrittlich verstehen, dann müssen sie auch das zweite von diesen beiden Bildern von repräsentativer Demokratie haben. Ja, das wäre mein Anspruch an sie.
Also um fortschrittlich allein zu sein schon. Okay.
Denke ich mir, weil, ja, ich meine, ich bin immer für die Herrschaft der Technokraten, aber die brauchen nicht zu tun, als ob sie was anderes wären als Technokraten. Wenn ich Grüne Partei draufschreibe, dann hätte ich und gewählt werde, dann soll ich bitte nur handeln, wenn ich auch grüne Inhalte machen kann.
Ja.
Und also du meinst, in dem Fall wäre das eh gegeben, weil grüne Inhalte vielleicht eh möglich wären mit dem Herrn Dingsi, mit dem Herrn Stronach-Kollegen.
Na, ich muss sagen, die, also viele Hoffnungen, viele Ideen, so wie man wirklich Reform gesellschaftliche durchsetzt, es geht sogar oft um die Kunst sozusagen der konservativen Partei eine Arbeitsreform irgendwie aufzuhalsen, dass die durchführen oder eine Steuerreform oder eben umgekehrt der sozialistischen Partei irgendwelche, keine Ahnung, was weiß ich, Börsengesetze irgendwie aufzuhalsen. Das ist einfach das, was de facto passiert. Und im Endeffekt, wenn ich antrete als Partei, habe ich den Auftritt, glaube ich, möglichst viel Einfluss zu gewinnen und alles, was Einfluss und Macht bringt, soll ich tun, glaube ich.
Es gibt ein schönes Sprachbild, eine schöne Metapher, die, ich glaube, dem großen österreichischen Philosophen Lukas Resetaritz sich verdankt. Nämlich nach seinem Dafürhalten, wenn ich das jetzt richtig noch habe, natürlich. Also Macht ist wie ein Ochse oder ein Stier, auf dem du durchs Dorf reitest. Natürlich weicht dir jeder aus, aber wohin es geht, bestimmt der Stier. Und so ähnlich ist es mit deiner Vorstellung von Einfluss gewinnen, denke ich.
Ja.
Also wenn du eine Analyse davon hast, wie die Situation ist und wie sie sein sollte, dann Einfluss um des Einflusses willen zu kriegen, ist bis zu einem gewissen Grad, kann ich das verstehen in Einzelfällen, aber mit dem Stronach.
Ja, okay.
Du verstehst mich, also das ist einfach der Offenbarungseid von, es ist uns alles wurscht, wir wollen Hauptsache, es heißt nicht, wir wären feig vor der Verantwortung zurückgeschreckt. Und das ist ja eine Rhetorik, die in konservativen Tageszeitungen und bei
Peter Pilz auf Twitter sagt sowas.
Ja, Peter Pilz auf Twitter sagt sowas, nachdem er erfahren hat, dass seine Partei das in Salzburg macht, sich dreimal den Kopf gegen die Wand gerammt, zwei Schlimmerwitze getrunken hat und dann sagt er sowas.
Okay. Zwei Schlimmerwitze.
Also ich habe, ich
was sagt die, mal eine süße Analyse.
Also in der politischen Arbeit gehört es so oder egal welches Verständnis du hast, schon dazu, Entscheidungen mitzutragen und nach außen zu verkaufen, als wären sie das Allergelbste vom Ei, die du selber unerträglich findest. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Pilzpeter,
ich hoffe, ich kann es stimmt, aber ich war auch schon vor Wochen. Also
das war schon vor Wochen?
Ist mir aufgefallen. War vielleicht in einem anderen Zusammenhang, aber ja.
Okay, wenn's gut. Also wir wissen nicht, ob Pilz Peter etwas über
diesen speziellen Spezialfall
gesagt
aber
hat.
Aber die Idee war da, ne? Auch bei den Grünen.
Ja, natürlich, ich wünsche ihnen, Regierungsverantwortung ist voll okay, sollen sie. Und es ist mir auch lieber, es kümmern sich die Typen um irgendwelche klappernden Kanaldeckel, als es kümmert sich wieder die vorgelagerte Organisation des Wirtschaftsbundes namens ÖVP darum. Das ist mir schon ganz recht. Aber Aber der Stronach! Verstehst du, es gibt ganz viele gute Argumente, warum die Grünen da mitgehen. Und mein Gegenargument ist dann einfach immer andererseits, Alter, der Stronach, das gibt's ja nicht! Und das ist nicht viel weiter gedacht. Das ist ein profundes Bauchgefühl des Entsetzens. Das muss ich schon zugeben. Also
Dann sei entsetzt.
Ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass jene Parteien, denen wir uns nahe fühlen, da irgendwie anders verfahren würden.
Naja, ich meine, diese Arena von Parteipolitik und von Parteiwerbung, die hat ich Ich glaube schon, dass es da hauptsächlich halt verhandelt wird, wer überhaupt mitspielt bei der politischen Meinungsbildung. Und ich meine, ein wirklich elementares Umbauen, ein wirkliches Reagieren auf Krisen, das dauert einfach irgendwie noch doppelt so lang wie Regierungsperioden, und da muss, da hilft Wählen auch nicht viel. Da müssen wirklich fast alle Leute draufkommen, was jetzt irgendwie anders sein muss.
Hm. Ja, wenn du davon ausgehst, dass die Welt nicht nur verwaltet sein will.
Ja, ab und zu fordern uns Krisen heraus, Fehler zu suchen, ne?
Mhm. Wobei ich glaube, also ich bin deiner Meinung, dass Geschichte gemacht wird, natürlich, klar, und nicht vom Himmel herabfällt. Aber wenn ich mich auf der Welt so umschaue, zum Beispiel die Türkei anschaue, denke ich mir, naja, ein bisschen mehr Verwaltung und ein bisschen weniger Gestaltungswillen wäre schon ganz gut, weil wenn es Recep, wie heißt der?
Erdogan?
Naja, ich versuche den Vornamen richtig auszusprechen.
Mhm.
Aber egal, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, Recep Tayyip Erdogan, an einem nicht mangelt, dann ist es Gestaltungswillen und Treue zum Programm seiner Partei. Der Mensch ist genau für das gewählt worden, was er jetzt durchzieht und wogegen die Jugend protestiert. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das heißt, vielleicht wenn man sich so weltweit umschaut, vielleicht täte mehr Verwaltung und weniger Programm schon seinerseits zu einer Milderung der Krisen beitragen.
Ja, ich meine, es ist ja auch ganz seltsam. Ich meine, ich immer wieder, wenn ich so überlege, wo sind die wirklich guten Ideen in letzter Zeit hergekommen, so die die Weltpolitik beeinflussen, da fallen dann so Sachen, so Organisationen auf wie die OECD oder irgendein ein Kommissionsbeamter, der irgendwie 2 Jahre sich Zeit nimmt, an der Tobin-Steuer zu arbeiten und so weiter und so fort. Also es und die OECD mit ihren Korruptionsreports hat und was auch und die und ähnliche Analysen, die sie eben schreiben. Das ist eine Verwaltungs-, eine Forschungs- und Verwaltungsorganisation, oder?
Die OECD?
Ja.
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es von ihrer Definition her ist, aber es ist schon ein Verwaltungsding.
Mhm.
So ein Standardsetzding halt, so Standards definieren und so ein Makler von internationalen Standardverträgen.
Ja.
In diesem Zusammenhang, was sagen wir zur Europäischen Zentralbank und den deutschen Höchstrichtern? Sind wir glücklich?
Ich habe nichts. Musst mir einen Link schicken oder das bist du erzählen?
Ich habe den Link nicht, weil ich habe das heute im Frühstück in einer deutschen Tageszeitung gelesen. Hörst du mich gut oder bin ich jetzt zu weit weg vom Mikrofon?
Ich höre dich sehr gut.
Das ist fein, ich war mir nicht ganz sicher. Wenn ich das nochmal aus dem Gedächtnis richtig zusammenreime, dann gab es jetzt den Präzedenzfall, dass innerhalb der EU ein nationales Höchstgericht, und zwar das deutsche Verfassungsgericht, sich mit etwas beschäftigt hat, das nicht notwendigerweise Teil des Aufgabengebiets dieses Gerichts wäre, nämlich EU-Recht, genauer, ob sich die Europäische Zentralbank an geltendes EU-Recht hält. Nicht etwa deutsches Recht, sondern EU-Recht. Das heißt, die Europäische Zentralbank, das deutsche Verfassungsgericht reagiert gewissermaßen darauf, dass es einen Mangel gibt an einem Höchstgericht, das diese Dinge leistet, die in den USA das Höchstgericht leistet. Und zwar ging es in dem konkreten Fall darum, dass das deutsche Verfassungsgericht zur Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, also sprich zu dem, was bei uns jetzt unter Austeritätspolitik für Griechenland, Spanien, Irland, Italien läuft, dieses Ding, warum zum Beispiel gerade in Griechenland der öffentliche Rundfunk zugemacht worden ist, dass dieses Ding nach EU-Recht, nach geltenden EU-Verträgen eigentlich nicht erlaubt war, weil die Europäische Zentralbank nach diesen geltenden Verträgen nur Währungspolitik zu betreiben habe und nicht etwa Wirtschaftspolitik, diese Einschnitte, diese Förderungen, diese an die Kredite gebundenen Forderungen an die jeweiligen Staaten, das wäre aber, so das deutsche Höchstgericht, keine Währungspolitik mehr, sondern bereits Wirtschaftspolitik. Und deswegen wäre da geltendem EU-Recht widersprochen worden.
Mhm.
Das ist total spannend. Unabhängig von dem Inhalt ist nämlich spannend, an was jetzt passiert mit diesem Gericht, mit diesem Richterspruch. Wer sich jetzt zuständig fühlt.
Mhm.
Ob das, was die EZB damit macht, weil theoretisch ist die EZB dem deutschen Verfassungsgericht keine Antwort schuldig.
Ja, okay. Aber ich meine, der Europäische Gerichtshof wird dann sicher
Der EuGH ist für was anderes zuständig.
Okay.
Eben, ob der EuGH für Wirtschaftsfragen so richtig zuständig ist, ist die andere Frage. Jedenfalls liegt jetzt eine Rechtsmeinung herum von einem nationalen Höchstgericht an die Adresse der Europäischen Zentralbank des sinngemäßen Inhalts: Wir brauchen endlich eine gescheite Wirtschaftspolitik. Leute, das dahinwurschteln, was wir machen, ist für nichts.
Okay.
Und man muss kein Fan der Deutschen sein, um anzuerkennen, dass sie da möglicherweise recht haben könnten.
Mhm. Ja, möglicherweise recht haben können. Das kann man schon ein bisschen deutlicher sagen. Also, dass die Sparpolitik in Griechenland in die Hose gegangen ist oder ein Fehler war oder dass das auch, oder dass das eben Wirtschaftspolitik war, da muss man nicht vorsichtig formulieren, und dass die schlecht war.
Dass diese Politik schlecht war, das unterschreibe ich, bis mir die Fingerknorpel ausbrechen, aber ob es Wirtschafts- oder Geldpolitik war, dafür bin ich nicht Experte genug, deswegen sage ich vorsichtigerweise, möglicherweise.
Okay.
Ja, ich finde daran aber mehr eben diesen juristischen Aspekt interessant, dass so eine Frage aufwirft. Wer ist für solche Fragen zuständig? Das ist die Art von Fragen, aus denen heraus entweder eine stärkere und sinnvollere europäische Integration passiert oder wieder ein verstärktes Auseinanderfallen der Nationalstaaten. Eine Stärkung oder eine Schwächung der europäischen Institutionen, und es ist total offen, was von beiden. Finde ich spannend.
Gut. Ja. Wir haben jetzt bei Türkei so nur ganz kurz gestreift, gell? Also
wir haben die Türkei nur so knapp gestreift wie ein Wasserwerfer, ein 60-jähriges Mütterlein, das Eiwar holen gegangen war.
Ja. Okay. Ja, ich finde ja den Adbusters geil.
Die Adbusters? Warum? Mhm. Was machen die mit der Türkei?
Das ist eben so ein kanadisches Magazin, die eine Druckausgabe herausbringen, irgendwie alle 2 Monate. Und die Legende ist so, dass das eben frustrierte Werbeexperten und Marketing-Experten waren, die gedacht haben, ach, wir wollen das Spiel nicht mehr so spielen, wir spielen unser eigenes Spiel. Wir nehmen alles, was wir gelernt haben, und versuchen mit der Hochglanz- und High-Production-Values eben alternative Werbung und Ideen in die Welt zu bringen. Und sie waren angeblich eben auch bei der Occupy Wall Street elementar an der Bildung der Bewegung beteiligt. Und sie haben eben auch zum Beispiel kurz nachdem dieses eine Foto durch die Welt gegeistert ist, wo diese eine Frau im roten Kleid mit Tränengas bespritzt worden ist.
So das Bild, auf das ich mich vorhin bezogen habe.
Genau.
Der Wasserwerfer, der die offensichtlich Unbeteiligte.
Das war eine das war Tränengas tatsächlich. Ne?
Ja.
Und die haben halt sofort irgendwie ein Grafikposter draus gemacht, wo die halt ästhetisch wirklich jede Taste drückt. Also wirklich ein bisschen Zukunft, also ein bisschen Ästhetik, die weit in der Zukunft liegt, als man es eigentlich schon kennt, aber doch so, dass es also eigentlich so als Symbol, als Kunstwerk und als wie das Ganze gemacht worden ist, es ist echt erstaunlich, was so ein Design, was so ein Bild dann ausdrücken kann. Und da sind die Adbusters halt die Experten drin und machen das schon seit Jahren, und sie machen ein Magazin raus mit tollen Artikeln.
Vergleiche Link unterhalb der Episode auf unserer Seite www.pflaster.mur.at.
Und diese Spoof-Kampagnen und diese Fähigkeit, also einfach ästhetisch gut aufgestellt sein, um solche alternativen Kampagnen in die Welt zu setzen. Also ich finde das wirklich extrem spannend. Vor allem, weil ich ja auch glaube, dass das für das, was über das geredet werden kann, ohne dass man sich lächerlich macht oder so, ja, dass solche Kampagnen und Bilder und die passende Ästhetik dazu einen riesigen Einfluss hat.
Ich bin deiner Meinung, dass es diesen Einfluss gibt und dass man ihn nutzen sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finde.
Ja, klar.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir nicht das Argument lieber ist als das Bild.
Ja?
Also, wir hatten das in anderem Zusammenhang, die Theorie lieber ist als das Narrativ. Wobei mir vollkommen bewusst ist, dass es jetzt gerade in der Türkei darum geht, dass der verdammte Hut brennt. Und dass bitte ganz schnell die, die Basiswappler aller europäischen und amerikanischen Parteien nervös werden sollen, um ihren Parteifunktionären Druck zu machen, sich richtig zu verhalten. Da bin ich voll dabei. Da bin ich voll dafür. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich eben gut finde, dass dieses die Mittel sind, mit denen im 21. Jahrhundert Politik wohlgemacht werden muss.
Ja, ich meine, wobei ich muss... Die Sache ist tatsächlich, um eine Massen... Also eine Politik, die tatsächlich aus der Breite kommen kann momentan. Also dieses ein vereinendes Moment. Also ich habe diesen Verdacht, das ist eine ganz persönliche Beobachtung. Es gibt einfach nicht dieses eine persönliche Erlebnis, das alle eint, sozusagen wir sind Arbeiter oder sonst irgendwas. Was allerdings doch unglaublich viele eint und wo sich die Leute extrem viel Zeit und Energie und Liebe auch irgendwie hineinbasteln, ist sozusagen, wie die Welt auszusehen hat und wie die Bilder auszusehen hat und wie wir uns unterscheiden. Also diese Bildersprache, das ist eigentlich, also die, mir kommt immer so vor.
Mir reicht die Bildersprache von wir sind prekär.
Ja, gut, ja, aber auf einer ästhetischen Ebene gibt es eben, es ist extrem advanced und subtil und auf allen anderen Ebenen gibt es fast kein Selbstbewusstsein. Ne?
Das Selbstbewusstsein, ja. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was ein schönes Argument ist. Ja, es ist auch emotional, aber es ist ein Argument betreffend den Zustand der internationalen, also der Zustand, wie soll man sagen, des Umgangs mit dem Missverhältnis zwischen der Welt, in der die politischen Eliten leben, und der Welt, in der wir normalen Menschen leben, ja. Mhm. Und zwar, wir haben ja in im Geschichtsunterricht und in den Medien immer wieder gehört, wie was so schrecklich gewesen wäre an der DDR und an der Sowjetunion. Und ich bin nun der Letzte, der in Lobeshymnen auf einen Staat, der seine Bürger plump bespitzelt und jahrelang eingesperrt hat, zu singen. Also ich bin davon weit entfernt. Aber was wir da im Geschichtsunterricht gelernt haben und in allen Dokumentationen gehört haben, also das ist wirklich eine Geschichte, die fast jeden erreicht hat, war, wie schrecklich es gewesen wäre, dass in der DDR erstens die Bespitzelung so überhand genommen hätte. Man habe keinen Brief schreiben können, ohne dass man bespitzelt worden wäre. Und zweitens, dass die Oberflächen behübscht wurden. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein Parteikongress war, ob jetzt DDR oder Sowjetunion, dann ist das Dorf in der Nähe behübscht worden aufs Oberflächlichste, damit alles so ausschaut, als ob es eh funktionieren würde. Und dazu hat es dann wohl auch, wie beschrieben wird von einzelnen Zeitzeugen, gar nicht so sehr den Druck von ganz oben gebraucht. Das haben die örtlichen Funktionäre von selber gemacht. Weil wie schaut man aus, wenn die funktionieren?
Das Argument?
Ja, so, das ist jetzt diese Geschichte, die wir immer wieder gehört haben. Mhm. Und das Argument jetzt ist, wir haben den Punkt 1, Überwachung, die alle und jeden trifft. Und Punkt 2, also Behübschung für die Augen der Häuptlinge, beginnt auch wieder. Jetzt haben sie vor kurzem in Irland bei einem G8-Treffen in einem Schloss oder so, wo sie sich eben für ihren zweitägigen Kongress getroffen haben, und zwar nicht einmal die Oberhäuptlinge, sondern irgendwelche Wirtschaftsexperten, haben sie in den Dörfern rundherum die verfallenen ehemaligen Läden und Pubs und Bauernhöfe mit einer Bildtapete, haben sie die Fenster mit Bildtapete beklebt, auf dass die Fenster beim Vorbeifahren so ausschauen, als ob da drinnen funktionierende Geschäfte wären. Mhm. Und das ist anscheinend nicht das erste Mal, dass sie so etwas gemacht haben. Mit sie meine ich jetzt nicht irgendeine Verschwörung von Fans des Herrn Patjomkin, sondern ich meine damit die jeweiligen örtlichen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, die gar nichts Böses dabei denken.
Wie das von man nennt das auch Volkstheater, ne?
Ja, so, ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde, aber ich glaube, man kann da ganz einfach zeigen, dieses Missverhältnis der Welt, in der die Eliten leben, und der Welt, in der wir normalen Menschen leben, dieses Missverhältnis wird wieder zu einem Selbstläufer, den man auch als gutwilliger Angehöriger oder gutwillige Angehörige der Eliten nicht so ohne weiteres durchdringen wird können.
Ja.
Selbst wenn man es drauf anlegt. Ja. Um wie viel mehr, wenn man ein Rabenaas wie Erdogan ist?
Ein Rabenaas, was ist das?
Das war einfach nur ein unqualifiziertes Schimpfwort.
Rabenfutter.
Und man, also so, also selbst wenn es selbst gutwilligen höheren Beamten und Funktionsträgern schwer gemacht wird, die Welt ungeschminkt zu sehen, wie leicht muss es dann jemanden mit einer ganz bestimmten Agenda, der eine ganz bestimmte Vorstellung von der Welt hat und die umsetzen will, fallen, alles, was ihm nicht passt, unter, ja, das sind ausländische Agenten, das sind die Bösen, das ist Bullshit, einzuordnen und halt Wasserwerfer drüber zu schicken. Mhm. Und sich für den Guten zu halten.
Ja.
Also, da glaube ich, funktioniert das Argument. Da reicht das Argument, da läuft was falsch. Du musst, und es gibt...
Das ist ein analoges Argument. Das ist sozusagen so irgendwie so...
Analogieschluss, genau.
Ihr habt das damals für ganz schlimm und peinlich befunden, schaut uns das jetzt an, wir machen es genauso schlimm und peinlich.
Genau, und jetzt bitte abschaffen.
Okay.
Und ja.
Ja, also was, gut.
Also ja. Das ist dann schon beinahe eine Erzählung und kein Argument mehr, fällt mir gerade auf.
Naja.
Das kommt davon, wenn ich mit dir Pflaster mache jede Woche.
Naja. Könnte auch noch gefeilt werden, dieses Meme.
Meme.
Ja.
Ich bin ja dafür, dass man im Deutschen nicht mehr Meme sagt, als wäre es ein englisches Wort, sondern dass wir dazu übergehen, die weibliche Hauptfigur aus Merlin und Mim. Du kennst den alten Disney-Film, Die Hexe und der Zauberer.
Okay.
Mim, M-I-M zu nehmen und zur Hexe der Internetbildchen zu erklären. Mim.
Mim.
Das Mim. Die Mim.
Das Mim.
Das Mim.
Ja. Ja, das klingt ganz gut. Können wir mal fürs Pflaster beschließen. Unsere
Nimm.
Genau. Jo. Hast du einen Fluss übergehen sehen eigentlich auf deinen Reisen?
Nein, ich habe keinen Fluss übergehen sehen. Ich habe nur Leute spät heimkommen und fertig sein gesehen. Ich habe ein paar Ecken abbekannter. Eine lange Geschichte, woher und wie und was, aber jedenfalls der Mensch ist gerade von einer Ausstellung in Serbien zurückgekommen, mit so seine Auskunft, moderner Kunst im Wert von mehreren tausend Euro im Auto. Unversichert. Und ist ins Hochwasser gekommen. Er hat den Weg gerade noch so überwunden, dass nichts kaputt gegangen ist, aber der war mit den Nerven dann schon recht benannt. Okay. Der sich dann hingesetzt hat und jetzt einmal bitte ein Bier.
Scheiße, ja. Ja, klar.
Weil sie nämlich von der Autobahn abgefahren sind und weil sie sich gedacht haben, Autobahnfahren ist stressig bei diesem Regen. Mhm. Und dann fahren wir langsam, was sicher ist, und dann fahrt uns hinten wer auf und so. Deswegen fahren wir lieber Bundesstraße. Haha, die Bundesstraße liegt genau die 2 Meter tiefer, um die es dann gegangen ist. Mhm. Die war dann unter Wasser. Und dann haben sie versucht, irgendwie auf die Autobahn zurückzukommen.
Mhm. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich gar nicht so leicht mehr.
Genau. 9 Stunden ja. Deutsche Autobahn.
Mhm.
Aber ich selber habe hier absolut keine, wie auch immer gearteten Überschwemmungen gesehen. Die beginnen ungefähr 50 bis 100 Kilometer weiter südlich von da, wo ich jetzt bin. Christian,
ja.
Hast du gesehen den Trailer für 302?
Warum soll es den zweiten Teil geben?
Weil die Welt kein menschenfreundlicher Ort ist, Christian. Allein deswegen. Weil...
Du fandest den ja einen furchtbaren Film, ganz im Gegensatz zu Slavoj Žižek.
Was ich mir zu Slavoj Žižek denke, ja, da gibt es auch Gesetze dagegen, das lassen wir jetzt. Also ich fand, dass es wirklich einer der schrecklichsten Filme aller Zeiten war. Und selbst wenn man die technische Meisterschaft von Zack Snyder, die ich total anerkenne, selbst wenn man die in Rechnung stellt und selbst wenn man sagt, dass es ein perfekt gemachter Film ist, aber es ist ein erzfaschistischer Scheißdreck, das ist, glaube ich, unmittelbar evident. Das brauche ich jetzt nicht argumentieren.
Okay.
Also ich meine, Entschuldigung, ein Film, wo eine zentrale Szene darin besteht, dass jemand ins Parlament hineingeht, wo man über Krieg oder Frieden mit den Persern berät, mit einem Messer einem Parlamentarier die Toga aufschlitzt, die es so im alten Sparta nicht gegeben hat, dann Geldstücke rausfallen mit dem Antlitz des Perserkönigs drauf, dass wir wissen, aha, die Parlamentarier sind korrupt und nehmen nämlich auch noch ihren Korruptionslohn mit ins Parlament. Daraufhin dieser Verräter, die Person, die das gemacht hat, diesem Verräter die Kehle durchschneidet und das Parlament auflöst, und das waren die Guten, die das gemacht haben, dann handelt es sich nicht mehr um einen Film innerhalb dessen, was Kohl, also nicht Helmut, sondern Dings, wie heißt er, ÖVP Kohl, mal als den Verfassungsbogen bezeichnet hat. Deutlich jenseits davon. Und es gibt jetzt einen Teil 2, den ich mir auch anschauen werde müssen, weil er natürlich ästhetisch auf Hochglanz poliert ist und sicher grottenschlecht, ja, aber an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lassen. Erzähl mir, warum Slavoj Žižek diesen Film gut gefunden haben soll.
Ich habe das gehört in einem Interview mit Christopher Leiden auf Open Source Radio. Sagt, beste Film letzten 2 Jahre irgendwie, weil er irgendwie ja immer gesagt hat, diese Verweichlichung Dings in der Philosophie und in der Politik, das ist ihm nicht. Das mag er nicht.
Sagt Žižek.
Irgendwie so paraphrasiert.
Gottes Willen.
Er hat ja auch dieses Buch Plädoyer für die Intoleranz geschrieben und so, und er hat auch starke Meinungen und so. Und ja, er gilt ja sozusagen als einer der wenigen, als der Einzige, der sich Lacan noch auf die Fahne schreiben kann und damit irgendwie davonkommt. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber das ist ein riesiges Kunststück, meiner Meinung nach.
Magst du mir das erklären? Lacan, ja. Und Žižek?
Žižek ist Lacanianer und seine Webseite ist auch Lacan.org oder Lacan-Dings-irgendwas.org und so weiter. Ja. Und Lacan ist ja dieser psychoanalytische Philosoph aus dem 20. Jahrhundert aus Frankreich, der es halt sehr auf die Spitze getrieben hat und sehr, sehr schwierig zu verdauen ist. Und also der Verdacht hin, dass, also das ist, wie ich gerne ein Psychoanalytiker, mit dem mal gesprochen hat, sagt, ja, Lacan, der hat sich halt immer für das Unbewusste der anderen interessiert, ja, sozusagen etwas, was eigentlich gar nicht sinnvollerweise Gegenstand von Philosophie oder von Untersuchung oder von, macht eigentlich gar nicht Sinn mit der Definition von Unbewussten und so weiter. Aber wurscht, auf jeden Fall, Žižek schafft den Bogen irgendwie und hat letztens, habe ich ja dann eben über den die Adbusters, wo er einen Artikel geschrieben hat, also ein unerhörtes Zitat von ihm gefunden, das ich dann irgendwie noch irgendwie rausgeschnitten habe, was irgendwie dieses psychoanalytische Ding und dieses provokante Ding eigentlich gut einfängt. Mir ist nicht ganz klar geworden, was er möglicherweise mit meinen könnte, aber ich habe es gleich. Genau. Das war in however, the difference between animals and man is crucial here. For animals, such traumatic ruptures are the exception. They are experienced as a catastrophe which ruins the way of life. For humans, on the contrary, the traumatic encounter is a universal condition, the intrusion which sets in motion the process of being human. Also das ist so psychoanalytisch, leicht fatalistisch, also...
Und ganz, ganz weit oben drüber über die Wirklichkeit gesegelt und mit souveräner Geste in einem Aufwasch eine Behauptung in die Welt gesetzt.
Das Lustige ist allerdings, dass das ein Artikel über Posthumanismus war. No sex, please, we are posthuman. Also auf jeden Fall... Also,
werde das schon hören. No sex, ich meine, bitte fahre gleich fort mit Zizek, aber nun gehört ja die Verbesserung des Sexes zu den besten Verkaufsargumenten des Transhumanismus oder Posthumanismus. Nicht seine Abschaffung, seine Verbesserung.
Okay. Naja.
Multiple Geschlechtsorgane will ich haben. Das ist der Sinn der Übung. Wurscht. Okay. Entschuldigung. Ja, also wir waren bei Lacan.
Nein, ich kann über Lacan nicht viel sagen. Also,
außer dieses Zitat eben. Ja, das von Lacan und nicht Zizek war.
Zizek sind wir jetzt über 300 gekommen und ich meine, Zizek, er provoziert und das auf irgendeine lustige Art und Weise wird er auch immer gefragt und er ist jetzt auch so, jetzt sagt doch auch einer der Theoretiker, der so in dem Occupy und in Greve-Umfeld auch immer wieder zu Wort kommt und auch, man hat das Gefühl, manchmal gefragt wird und dann auch zitierfähiges Material irgendwie abliefert, aber oft eingebettet in so zum Teil schwer nachvollziehbar, immer provokante Aussagen. Und ich meine, dieses Zitat da hier, ich meine, das macht nur Sinn, wenn man eben sozusagen die Psychoanalyse, dass es eben so festgelegte Traumen gibt, die in der Entwicklung der Menschen, also diese Trauma-Idee von der Entwicklung, die muss man halt so verinnerlicht haben und als Tatsache wahrnehmen. Das ist ungewöhnlich. Also,
ich würde mich interessieren, wie du das Lacanianer-Sein von Zizek und das beim Filmgeschmack, wo angrenzt sein von Zizek in Verbindung bringst.
Ich weiß nicht, wie das in Verbindung zu bringen ist, ganz ehrlich. Er ist halt zu jeder Zeit bereit, er ist ja auch ein sozusagen Kommunist oder ein Sozialist.
Nein. Ich glaube, er hält sich für einen, ja.
Er hält sich für einen und er ist auch jederzeit bereit zu sagen, dass man da radikal sein muss und keine Ahnung und auch opferbereit, was weiß ich und so. Also das, solche Sachen kann also man schon hören.
Es geht dir nur darum, dass er aus seiner Position Opferbereitschaft heraus den Film 300 als Propaganda für Opferbereitschaft und Anti-Individualismus jada brauchen.
Irgendwas so in der Art. Ja, sowas in der Art.
Ja, womit ungefähr alles deutlich gemacht wäre, was an der Occupy-Bewegung und verwandten Dingen problematisch ist.
Ist das
man
das?
Nimmt, also meiner Meinung nach, der Film 300 ist ein Beispiel dafür, dass man dass einem selbst als Bündnis, dass man einem als Bündnispartner oder als Ideal selbst noch eine auf Volk, Blut, Fortpflanzung, die kleine Parzelle und so weiter und so fort gewandte, aber dafür opferbereite und renitente Kultur, mit der man sich identifiziert, lieber ist als ein Haufen Individuen mit individuellen Interessen. Ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, ich identifiziere mich mit einer Klasse, ich identifiziere mich über bestimmte Interessen mit anderen Individuen, irgend so etwas, aber so zu tun, als wäre eine Kultur, ja, eine nichtmenschliche Entität, ja, leidensfähig, als wäre die arm oder lieb oder böse oder gut, als würde man sich in Bezug auf die verhalten können, als könnte man, anders gesagt, mit dem Volk von XY Solidarität üben, ja, mit deinem Volk, kann man nicht. Man kann zum Beispiel mit den Palästinenserinnen und Palästinensern Solidarität üben, nicht aber mit dem Volk von Palästina, weil Palästina gibt es nicht und es gibt kein palästinensisches Volk, das ist ein Bullshit. Solidarität mit dem Volk, mit den Palästinenserinnen und Palästinensern würde zum Beispiel bedeuten, zu sagen, Hamas raus aus Palästina. Hamas weg. Das wäre solidarisches Handeln mit Leuten. Aber unsere Occupier und innen, Verzeihung, ich komme jetzt selber mit der großen oben drüber Geste daher, aber das macht mich dann schon angefressen. Mich nervt dieses Ding, alles, was irgendwie nach so einer Asterix-Insel gegen das böse große Rom ausschaut, ja, alles, das irgendwie so ausschaut, gut zu finden, als wäre eine Asterix-Insel zu sein, bereits eine Tugend.
Ja.
Man kann aber auch im Geiste von und zum Zwecke des Mädchengenitalverstümmelns eine Asterix-Insel darstellen.
Ja.
Und im Geiste des Gerikalfaschismus und, wie im Falle von 300 propagiert, im Falle des allerheteronormativsten patriarchalen Arschlochchauvinismus. Und das gut zu finden, bloß weil auf der anderen Seite die bösen Imperialisten aus Persien stehen, nämlich Herr Schischek, ja, das ist Propaganda, das kann doch bitte nicht wahr sein. Entschuldigung.
Da regt er sich auf. Ja, Entschuldigung. Ja, gut, aber Occupy lesen ist allerdings kompliziert und ich, du hast zwar gesagt, wir reden heute nicht drüber, aber The Democracy Project von David Graeber erklärt, warum die Leute sich von Occupy so seltsam und ungewöhnlich verhalten, sehr gut.
Wie heißt der Text?
The Democracy Project hat noch ein bisschen einen weiteren Titel und zwar A History, A Crisis, A Movement.
Okay, du, ich will ja hier nicht Haltungsnoten vergeben für Leute, die im Gegensatz zu mir nicht am blauen Arsch sitzen, sondern draußen auf irgendwelchen Plätzen sitzen und was tun, ja? Also ich möchte nicht in den Geruch kommen, dass ich da Haltungsnoten vergebe für Leute, die offensichtlich mehr Engagement für die Sache zeigen als ich, ja? Aber ich darf dann, wie eingangs schon im Fall der Grünen und Stronachs erwähnt, ich darf dann mit Leuten, die ich gut und grundsätzlich super finde, deutlicher ins Gericht gehen und deutlichere Kritik üben, als mit Leuten, die mir eh wurscht sind. Ja?
Okay.
Sonst würde ich mich nicht so aufregen.
Jo.
Wurscht, bist mir aber noch schuldig, warum Lacan quasi zur Propagierung der gesunden Härte führt. Also bei Žižek, das sehe ich
das ein. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das zur Propagierung der gesunden Härte führt. Lacan ist nicht zu entschlüsseln für Normalsterbliche, glaube ich. Oder es macht auf jeden Fall zu wenig Spaß, als dass man es freiwillig tun würde.
Wir sollten mal einen Experten über Lacan einladen.
Ja, finde einen. Das macht wirklich, glaube ich, keinen Spaß. Das ist nicht lustig. Da braucht man irgendwelche Leute, die aus irgendeinem biografischen Unfall da drauf gekommen sind. Und die werden selten sein, vermutlich. Aber ja, wäre geil. Klar wäre das geil. Okay.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, am Sonntag ist es soweit.
Was?
Equestria Girls.
Ja.
Ich fürchte mich jetzt schon vor diesem Termin.
Fürchten und fiebern.
Ja, es hilft nichts.
Fürchten und freuen, genau.
Na, freuen nicht. Also ich habe den Trailer gesehen und das geht überhaupt nicht.
Aber könnte es auch ignorieren. Warum kommt das nicht in Frage?
Wie ignorieren?
Okay.
Ich verstehe, was du mir sagen willst.
Keine weiteren Fragen. Ja.
Du hast mich vollkommen. Ja, eh klar, sowieso.
Ja, na gut, dann schaue ich mir auch an.
Reden wir beim nächsten oder übernächsten Mal drüber. Mhm. Was gibt es sonst Interessantes auf der Welt? Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Nein, haben wir nicht, oder?
Das war schon.
Mhm. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mögliche Links aufgeschrieben.
Sehr gut.
Ich bitte unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht, nein, das ist Blödsinn, weil ich nämlich darüber nachgedacht habe, dass wir jetzt außer der Werbung über Facebook auch eine Mailinglist einrichten könnten. Wenn Hörerinnen und Hörer interessiert sind, auf die draufzukommen, dann schickt uns bitte eine Mail an schmitzer@mur.at oder pflaster@mur.at. Besucht unsere Homepage unter www.pflaster.mur.at.
Du bist lustig. Mailinglisten für einen Podcast. Glaubst du, dass nicht? Das gut ist?
Okay. Der Bugle hat das auch.
Der hat, hast du den schon gesehen jetzt auf der Daily Show, denn
ja,
Oliver?
Ja, sicher.
Ist er gut? Ich habe nämlich irgendwie...
Ich muss ehrlich gestehen, ich finde die Daily Show mit John Oliver fast besser als die Daily Show mit John Stewart.
Das kann gut sein.
Das mag aber vielleicht mit meiner persönlichen Vorliebe für John Oliver zu tun haben.
Kennst ihn ja auch schon gut, jetzt von dem Bugle und so.
Aber ich kenne ihn gut, ist übertrieben. Es ist eigenartig. Es hat irgendwie, obwohl ich Daily Show jetzt mehr als ein Jahr fast immer schaue, macht es irgendwie jetzt den Eindruck, als ob der Mensch, der da sitzt und labert, mir vertrauter ist, als der Mensch, der da bis jetzt gesessen ist.
Ja.
Zur Erläuterung. Das eine, Bugle, ist ein Podcast, der von zwei englischen Comedy-Leuten gemacht wird und einer von diesen zwei Comedy-Leuten macht gerade die Urlaubsvertretung für die Moderation der amerikanischen Daily Show. Und von diesem Letzteren haben wir gerade geredet.
Ja. Er hat eigentlich sozusagen im Ausdruck eine viel größere Intensität als der John Stewart. Ne?
Ja.
Also, er versteht sich. Weil der John Stewart ist laut und klar, aber einen intensiven Ausdruck hat er nicht.
Der John Stewart kommt mehr, glaube ich, von dem Anspruch, eine politische Sendung zu machen. Und ich glaube, der John Oliver kommt mehr vom Anspruch, lustig zu sein.
Okay.
Also ich glaube, das wäre jetzt mein Gefühl, aber ich habe keine Ahnung, ob das zutrifft.
Ja. Ja, da werde ich mir dann bei Gelegenheit nochmal eins anschauen von denen da. Wird sicher lustig. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder?
Ja, machen wir Schluss. Wunderschönen Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mögen die Fluten nicht sehr sich vergrößern. Besucht unsere Homepage, besucht uns. Schöne Zeit, danke für die Aufmerksamkeit. Baba, Christian.
Baba, Stefan.